Julian kenne ich unter dem Pseudonym Thanatos Bestattungen von Twitter. Da ich dem Tod sehr verbunden bin, das wissen einige von euch vielleicht, wollte ich mehr über seine Arbeit sozusagen direkt in 1:1 mit dem Tod erfahren. Mich interessieren die alltäglichen Dinge eines Bestatters, aber eben auch, was wir alle vor dem offiziellen Abgang erledigt haben sollten. Wie darf eigentlich eine Beerdigung sein und wie die Trauerfeier? Was muss man beachten? Welche Formulare ausfüllen und was kostet eigentlich so eine Beerdigung? Ich habe sehr, sehr viel gelernt und freue mich, dass auch du dich dem Thema eine Stunde lang widmen wirst. Viel Spaß! Okay, gut, hallo Julian.
Hallo Anastasia.
Hi, danke für deine Zeit. Ich wollte dich schon sehr lange gesprochen haben. Wir folgen uns ja gegenseitig auf Twitter und ich liebe deine Posts. Ich habe schon sehr viel gelernt durch dich über den Tod hauptsächlich, beziehungsweise das Leben vor dem Tod. Und genau, und ich dachte, wer ist dieser Mensch? Und dann habe ich dich gefragt.
Ja, und ich freue mich total, dass ich mit dir reden darf.
Ja, magst du erzählen, so erstmal grob, wer bist du, was machst du, damit die Menschen dich so ein bisschen erfüllen können? Und dann, habe ich auch ein paar konkrete Fragen zu deinem Beruf.
Also mein Name ist Julian Heigl. Ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden und seit knapp 4 Jahren habe ich ein eigenes Bestattungsinstitut, das heißt Thanatos Bestattung. Und davor habe ich ungefähr 2 Jahre so im Bestattungsmetier gearbeitet und mir das so angeguckt, wie könnte das gehen. Und Thanatos Bestattung wächst jetzt langsam und immer mehr Menschen kommen auf uns zu und sagen, ach toll, wie ihr das macht und das wussten wir alles gar nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
Ja, also so geht es mir ja auch, seit ich dir folge. Bin ich sehr erstaunt über das, was geht und tatsächlich, wie modern auch Bestattungen sein können und gleichzeitig auch nicht. Also gleichzeitig gibt es viele Sachen, wo ich denke, das kann man doch viel cooler noch machen, das kann man doch viel schicker, vielleicht auch personalisierter machen. Das ist ja das, was, weißt du, damit du über mich weißt, der Tod fasziniert mich sehr. Das Leben fasziniert mich, aber ich befasse mich viel mit dem Tod, weil ich ja vor ein paar Jahren fast gestorben wäre. Vor 5 Jahren war das jetzt genau. Wir feiern quasi mein Lebensjubiläum, meinen 2. Geburtstag. Und da habe ich mich schon gefragt, Mann, ey, wenn ich gestorben wäre, weil ich habe mich überhaupt um viele Dinge nicht gekümmert und ich habe es immer noch nicht gemacht. Deshalb möchte ich unbedingt heute erfahren, was muss man tun, bevor man stirbt. Neben dem Leben natürlich, aber welche Erleichterung für die eigene Bestattung müsste man treffen?
Wollen wir damit anfangen?
Ja, komm, wir starten gleich und dann gucken wir, wo wir landen.
Ja. Ich sage immer, es gibt ja 2 Bereiche. Es gibt den behördlichen Kram, den sollte man sich mal Schritt für Schritt durchgucken. Und es gibt den emotionalen Teil, der auch bedeutet, was würde das eigentlich für mein Umfeld bedeuten und was wünsche ich mir von denen, wenn ich jetzt mal sterbe. Also nicht nur, dass meinen Mietvertrag abmelden, sondern was möchte ich eigentlich, wie soll meine Beerdigung aussehen? Was ist mir wichtig? Also eine wichtige Frage ist ja, Möchte ich eine Erdbestattung für mich selbst oder möchte ich eine Feuerbestattung? Das ist zum Beispiel was, was man eigentlich am besten selbst entscheiden sollte. Aber auch, was ist mir denn wichtig? Wie möchte ich denn erinnert werden? Also es gibt viele Leute, die sagen, ich bitte ab ins Meer mit mir oder nein, da haben wir ein Familiengrab, da sind schon meine Großeltern, da möchte ich rein. So. Und zum Beispiel auch, wer soll eigentlich alles informiert werden oder wer soll diesen Bestattungsprozess mitgestalten? Bei Menschen, die nicht verheiratet sind, ist es immer wichtig, wer ist eigentlich die hauptverantwortliche Person für diesen Prozess?
Oh ja.
Also, wer das, wenn wer nicht verheiratet ist, da gibt es eine Rangfolge, dann gibt es die Eltern oder die eigenen Kinder, die dann die Bestattungspflichtigen sind und die Hauptverantwortung tragen. Und das passt zum Beispiel nicht für alle Leute, dass dann die Eltern, mit denen man zum Beispiel wenig Kontakt hat oder gar keinen, dass die dann die Bestattung bestimmen. Die sind vielleicht gar nicht so nah an einem dran und wissen gar nicht, was ist denn jetzt zu tun oder was ist denn jetzt allen anderen, die nah dran sind, für eine Bestattung gemäß. So. Deswegen ist es gut, da das im Vorfeld zu klären. Man kann einfach eine Bestattungsverfügung schreiben, dass man sagt, dass man schreibt, ich möchte, dass diese Person mich bestattet. Das ist mein Wille. So, das ist dann rechtsgültig.
Okay, genau, das war jetzt nämlich meine nächste Frage. Dass man sich um die ganzen Dinge kümmern müsste, sollte, ist irgendwie auch klar. Aber die Frage ist, was bedeutet das konkret? Also kann ich einfach nur einer Freundin von mir Bescheid sagen, hör mal, ich hätte gerne bei meiner Beerdigung Elvis spielen und dass alle rote Socken tragen, zum Beispiel. Und ist es dann auch schon genug oder muss man das dann irgendwie offiziell bestätigen? Oder?
Also man muss das jetzt nicht notariell beglaubigen lassen, aber es ist natürlich gut, wenn man das schriftlich irgendwo festhält, dass die Leute, die daran ihre Zweifel haben oder die da eigentlich andere Vorstellungen haben, das auch nochmal gezeigt bekommen können. Und dann tatsächlich reicht es eigentlich, was die Verstorbenen, was du dir wünschen würdest, das würde reichen, wenn du das irgendwo bekundest. Im besten Fall ist das,
ja,
das, was man sich so wünscht, auch umsetzbar und auch mit dem deutschen Bestattungsgesetz vereinbar.
So. Ja, da kommen wir schon an die ersten Haken. Ich merke das schon. Aber gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast, dass es mit dem Deutschen, mit den Verordnungen übereinstimmen muss. Was ist denn so gar nicht mit dem deutschen Recht vereinbar? Also was wären das zum Beispiel für Sachen? Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, merke ich. Also bin total neugierig.
Also neulich in einer Vorsorge hat sich eine Person gewünscht, dass sie ganz lange in ihrer eigenen Wohnung sein darf, wenn sie stirbt. Und sie hatte so einen Zeitraum von 2 Wochen angepeilt. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und ich habe gesagt, naja, also ich könnte mal gucken, inwiefern ich das noch ausdehnen könnte. Offiziell natürlich, aber 2 Wochen würde ich nicht hinkriegen. Ja, also wir haben in Deutschland eine Frist von 36 oder 24 Stunden, bis eine tote Person in einen Kühlraum, in eine Kühlung überführt werden muss. Und ein anderes wichtiges Thema, was sehr oft aufkommt, ist, wo wird die Asche bestattet?
Ja.
In Deutschland haben wir den Friedhofszwang. Die Asche darf nur auf Friedhöfe oder Bestattungswälder oder in das Meer in Deutschland.
Ja.
Im Regal darf man sie nicht stehen lassen.
Warum meine ich nicht?
Als man mit der Feuerbestattung angefangen hat, hat man sich erstmal an der Erdbestattung, an den Gesetzen der Erdbestattung orientiert. Und da hat man gesagt, ein menschlicher Körper darf nur auf einem Friedhof oder auf einem dafür vorgesehenen Fläche bestattet werden. Was nachvollziehbar ist, dass man nicht sagt, hier ist so eine Verkehrsinsel, da will ich jetzt meinen Körper bestatten. So. Oder im eigenen Garten. So dass, also hat man deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen die Feuerbestattung so ernst, wie wir die Erdbestattung ernst nehmen, und dann gelten diese Gesetze auch. Das ist also das eine. Das Hauptargument jetzt von vielen Leuten für den Friedhofszwang ist, dass sie sagen, es soll ein öffentliches Grab geben, wo alle Menschen sich öffentlich verabschieden können.
Ist es nicht so, dass es irgendwann auch einfach Platzmangel gibt? Je mehr Menschen es gibt, desto ja, weniger Platz auch auf den Friedhöfen. Es nimmt ja auch so viel Platz weg. Habe ich mir neulich mal gedacht, als ich spazieren war auf dem Friedhof, wo mein Opa liegt. Dann dachte ich so, so schön das auch ist, aber es ist auch echt viel Arbeit. Weil in der russischen Kultur, ich bin ursprünglich aus Kasachstan, lässt man sich nicht verbrennen, sondern bestatten. Und am liebsten ist es dann, dass die Kinder einmal die Woche zum Grab fahren, ja. Also bei aller Liebe ist es echt schwierig. Und ja, also früher hat man natürlich auch mehr Kinder bekommen und gehabt. Und jetzt, mein Opa hat 5 Kinder und das ist dann zwei, aber kümmern sich nur die Geschichte. Und da habe ich auch gedacht, boah, das ist auch echt so eine Verantwortung, die man selbst nach dem Tod den Kindern übergibt. Und ihr müsst da jetzt Blumen pflanzen und pflegen und zahlen. Und irgendwie fand ich das total schwierig, habe ich gemerkt, irgendwie.
Also viele Leute haben das Gefühl, diese zwanghafte Grabpflege ist irgendwie anachronistisch, vielleicht auch, weil man nicht mehr da wohnt, wo die Großeltern beerdigt werden wurden. Trotzdem ist es vielleicht wichtig, immer wieder im Einzelfall zu entscheiden, möchte ich das Grab pflegen oder nicht. Und das ist eigentlich was, was tatsächlich die Verstorbenen gar nicht ganz genau kalkulieren können und auch meines Erachtens erst die Trauernden eigentlich auch oft in der Situation entscheiden müssen. Denn es gibt Menschen, die sagen, ich war noch nie ein Friedhofsgänger oder Gängerin und dann, als mein Mann gestorben ist, dann bin ich jeden Tag zum Friedhof, weil das war der einzige Ort, wo ich ihm nah sein konnte. Ja, so. Oder es gibt Leute, die sagen, nee, ich gehe da einmal im Jahr hin und mache das gröbste Unkraut raus und ich bin eigentlich genervt davon, denn da ist mein Mann nicht so. Ja? Und wie sich das ganz genau verhält, das ist schwierig im Vorfeld abzusehen, finde ich. Ja. Also trotzdem muss ja dann die Entscheidung kommen, aber ich plädiere dafür für ein Offenhalten und auch dafür die Entscheidung nicht den Kindern abzunehmen und zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr mit der Grabpflege belastet seid. Ich habe schon alles in Dach und Fach und ihr müsst dann einfach sehen, wie ihr damit klarkommt, dass mein Grab anonym ist. So, das kann dann auch der falsche Weg sein, obwohl man die Kinder vielleicht nur entlasten will. So.
Also was ist der beste Weg? In Kommunikation bleiben, oder?
Ja. Und zwar immer wieder, ja. Also nicht einmal, ja, ich habe jetzt alles geregelt und jetzt lebe ich noch 30 Jahre schön und dann werden wir sehen, sondern immer wieder einfach zu fragen, ist es noch das, was ihr wollt? Ist es noch das, was ich will? Ja. Und darüber regelmäßig zu sprechen und das auch immer mal wieder umzuschreiben. Du hattest vorhin angesetzt, zu fragen, ob ich schon eine Bestattungsverfügung aufgesetzt habe und die habe ich und tatsächlich schreibe ich die immer mal wieder um. Ja, also ich ja doch immer mal wieder, es kommen irgendwie neue Ideen oder dann denke ich, ach guck mal, mit der Person habe ich gerade irgendwie gar keinen Kontakt, die soll vielleicht doch keine Musik auf meiner Trauerfeier machen oder so. Oder es kommen neue Menschen dazu oder ja, vielleicht ziehe ich noch mal um dann oder verlege meinen Lebensmittelpunkt noch mal woanders hin. Also wer weiß das genau, ja.
Ja, total interessant. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, so für dich, so Bestatter zu werden? Also wie alt warst du oder gab es einen Moment, so einen Schlüsselmoment, wo du dachtest, ja, ich widme mich dem Tod?
Den Schlüsselmoment, ja, doch. Also es gab einen bestimmten Moment. Da habe ich allerdings schon das Thema Bestattung so ein bisschen auf dem Fokus oder wie man das nennt, gehabt oder auf der Scheibe oder wie das heißt. Und da habe ich mir eine Website eines alternativen Bestatters angeguckt. Oleg Scheidel von Caron Bestattung. Die Website habe ich angeguckt und mir das so durchgelesen, was der schreibt. Und der hat schon so das Feld auf seiner Website so aufgemacht. Was ist alles möglich? Was heißt es eigentlich? Was bedeutet eigentlich die Zeit zwischen Sterben und Bestatten? Was kann man machen? Was haben Menschen in dieser Zeit schon gemacht und erlebt? Und so wie er es geschrieben hat, es hat mich so berührt. Ich hatte noch nie irgendwas damit zu tun gehabt vorher und trotzdem wusste ich in dem Moment, das möchte ich machen. Ja, das war eigentlich ein schöner Moment. Ja.
Ja, wie alt warst du da?
Da war ich so 35 oder 34 oder ganz, ja, 35, so ungefähr
Ach,
sowas.
das ist ja noch gar nicht so lange her.
Stimmt.
Ja, das ist ja quasi erst gestern gewesen.
Jetzt fühlt es sich schon ein bisschen länger an, aber
Also.
also jedenfalls hatte ich nicht mit 18 die Idee. Dass, ja.
Ja, was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
Vorher, ich habe auf Lehramt studiert und dann habe ich noch ein paar Jahre an der Uni gearbeitet als Musikwissenschaftler.
Ach, das
Ja.
ist ja sowas, was ganz anderes, was komplett irgendwie. Also ich hätte es jetzt irgendwie nicht gedacht bei dir. Ich dachte, du hast es, also ich wusste ja generell gar nichts oder wenig über dich, aber ich hätte jetzt gedacht, du hast irgendwie ein Praktikum beim Bestatter gemacht und bist da so hängen geblieben. Das wäre so jetzt die Geschichte, die ich mir über dich ausgemalt habe.
Also hängen geblieben bin ich dann schon, weil ich dann einfach so das wusste, ja, das mache ich jetzt und ja, habe das auch mit einer gewissen Energie erstmal verfolgt, weil das erstmal gar nicht so einfach ist. Man kann gar nicht so einfach ein Praktikum machen. Erstmal sagen alle, nee, machen wir nicht und beim alternativen Bestatter schon mal gar nicht. Genau, aber irgendwie, ich wusste, das ist mein Weg und dann hat sich das tatsächlich doch ganz schön gefügt oder geebnet, ja.
Was bedeutet eigentlich alternativer Bestatter?
Es ist manchmal ein bisschen werbewirksames, es ist so ein Marketingbegriff vielleicht auch, um nochmal abzugrenzen, dass es eine Gruppe von BestatterInnen gibt, die stetig wächst, die sagt, wir wollen das irgendwie anders machen als das, was so Menschen im Allgemeinen von dem Berufsbild BestatterInnen so im Kopf haben. Und was diese Gruppe der Alternativen dann anders macht, das ist dann auch wieder individuell verschieden, je nachdem, wie man so aufgestellt ist oder was einem wichtig ist.
Ja, wahrscheinlich muss man sich ja an die üblichen Regeln ja so oder so halten. Aber die Frage ist halt, wie verstaubt man das Business sozusagen sieht. Das ist so wie beim Steuerberater, gibt es ja auch solche und solche, aber die Zahlen bleiben ja die gleichen.
Das stimmt, das ist ein super Beispiel. Das finde ich auch, also da habe ich gerade drüber nachgedacht, dass man das eigentlich auch, die das Steuerberatung auch sein kann. Ich begleite dich dadurch einen schwierigen Prozess und versuche mit dir das Beste für dich herauszufinden. Oder ich knall dir die Sachen vor und sage, ruf mich aber nicht mehr an, so, ja.
Ja, genau.
Ja, und das ist es, das mag es dann auch schon sein, alternativer Bestatter, dass man tatsächlich das oder dass wir tatsächlich versuchen, den Leuten Raum zu geben, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen ein paar Vorschläge machen, was wir in ihrer Situation machen würden. So.
Und ab welchem Moment kommen die Menschen schon zu euch? Also ist es mit einer Diagnose oder mit einem bestimmten Alter, dass sie dann den Kontakt zu euch aufsuchen? Also ich habe zum Beispiel mich gefragt, weil ich die Nahtoderfahrung hatte, müsste ich mich jetzt eigentlich schon einfach so mit jemandem auseinandersetzen oder nicht? Weil jeder von uns kann ja in jedem Moment sterben. Warum auch immer, ja. Und ja, ich frage mich, ab wann sollte man, also muss man sich wirklich damit auseinandersetzen?
Also muss nicht. Es gibt, man mag auch Leute geben, die sagen, ich möchte nichts mit dem Thema zu tun haben bis zum Ende, und das mag auch legitim sein. Ich denke, es ist praktisch, wenn, oder es kann auch beruhigend sein, wenn man schon mal sich so ein bisschen überlegt hat, wer, ja, in welche Hände würde ich mich denn dann geben wollen. So, also ich weiß es zum Beispiel, wer das bei mir macht, und das beruhigt mich. So, ja. In dem Fall ist es naheliegend, weil es meine nahen Kolleginnen machen würden. Oder? Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich dann, dass ich so mir vorstellen kann, das jedenfalls ist safe. So, ja.
Ja. Aber sind das eher ältere Menschen, die dann so eine Beratung bei euch aufsuchen, oder Menschen, die schon im Hospiz leben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ist unterschiedlich. Die meisten, so statistisch, also rufen die meisten bei uns erst an, wenn jemand gestorben ist. Tatsächlich, ja. Die Angehörigen. Ja. Und manchmal, das nennen wir dann Akutvorsorge, rufen die an und sagen, meine Mutter liegt jetzt im Sterben, wir schätzen so 2 Wochen, und diese Aussagen sind dann meistens so, dass man, dass das irgendwie meistens oft nicht zutrifft, was man dann so für einen Zeitraum genannt bekommt. Das kann dann der gleiche Tag sein, dass man dann wieder angerufen wird, oder das kann 3 Monate später sein, wo ich dachte, ach so, ich habe sie gar nicht mehr erinnert, oder ich dachte, sie sind woanders hingegangen oder sowas. Und also, ne, das, wenn jemand so sagt, jemand liegt im Sterben, ist es oft nicht klar, wann ist das wirklich. Dann rufen auch viele Leute an. Sodass Leute sagen, ich bin 30 Jahre jung, ich würde jetzt gerne einfach nur so mal eine Vorsorge machen, das kommt eher selten vor. Dazu müsste man jetzt auch nicht einen Termin mit einem Bestatter ausmachen, meines Erachtens. Also könnte man machen, wenn man noch konkrete Fragen hat. Aber dann, man müsste jetzt noch nicht hingehen und sagen, bitte, ich möchte gern diesen Sarg, den habe ich mir jetzt schon ausgesucht für in 40 Jahren, weil dann gibt es den wahrscheinlich nicht mehr. So. Also
ja.
So für so Leute, die jetzt nicht vorhaben, in den nächsten Jahren zu sterben, denen würde ich wirklich empfehlen, erst eher mal so rumzugucken, vielleicht einfach auch im Internet, wen gibt's denn da, und vor allem mit den anderen Leuten sprechen, was wir gerade schon gesagt haben, was möchte ich denn gerne oder was kann ich mir für mich vorstellen und was wäre für mich, was ist für mich total schlimm. Also das könnte ja auch, man könnte es ja auch so rum aufziehen, ja.
Ich habe mal gehört, dass so eine Beerdigung so teuer sein kann wie eine Hochzeit. Stimmt das?
Je nachdem, was die Hochzeit kostet, würde ich sagen. Also grundsätzlich sind Beerdigungen billiger als Hochzeiten, aber es kann teure Beerdigungen geben, wenn man gerne mit der Kutsche zum Beispiel zum Friedhof gefahren, mit der Pferdekutsche zum Friedhof gefahren werden möchte, etc. Also es gibt da schon Möglichkeiten, den Preis nach oben zu treiben. Es gibt auch in Deutschland ein großes Gefälle. In Süddeutschland sind die Bestattungen zum Beispiel teurer als im Norden und in Berlin. In Hamburg sind sie viel teurer als in Berlin zum Beispiel.
Echt? Wirklich?
Ja.
Woran liegt das?
Man sagt, dass Berlin auch die Stadt der Billigbestatter ist. Also das, ich weiß nicht genau, wann dieses Marktsegment so ausgebaut wurde, dass sich tatsächlich so Leute als Sargdiscount oder sowas bezeichnet haben. Also die Preise in Berlin sind nicht so hoch wie woanders. Ein paar tausend Euro muss man für jede Bestattung rechnen. So. Also wenn man keinen Zuschuss vom Sozialamt bekommt, dann kann man, dann geht es so los ab vielleicht 1.500, 2.000 Euro. Und so eine durchschnittliche Bestattung zum Beispiel bei uns kostet inklusive Friedhof 4.000 Euro.
Ah ja. Ja, das ist schon nicht ohne eigentlich. So ein, was ist das Günstigste? an Bestattung. Verbrennen und weg, oder?
Ja. Die Seebestattung ist die günstigste. Verbrennen ja. und weg. Mhm. Ja.
Ich frage, weißt du, ich frage mich nun gerade, warum viele Menschen sich sogar nach dem Tod.
Das ist hier so ein Nebengeräusch. Das ist das bei dir auch zu hören, nehme ich mal an, oder?
Ja, ein bisschen, ja. Kannst du mich trotzdem hören?
Könnte mal nochmal die Location wechseln. Hier wird ein Baum geschnitten.
Ach, Mist. Ich warte mal ganz kurz, bis du Ruhe hast. Das ist aber kein Problem. Ach.
Dann sitze ich jetzt mal hier.
Die Menschen, die uns zuhören, die sind das schon gewohnt. Seitdem ich das digital aufnehme, da ist ja immer irgendwas los. Entweder die Leitung oder Baustelle oder ja. Aber also ich frage mich gerade, warum der Mensch sich sogar nach dem Tod so ernst nimmt, dass manche so den teuersten Sarg wollen oder die Kinder auch für die Eltern oder andersrum. Ja, also warum man nicht einfach das so ein Leben in Würde gehen lässt, sondern immer noch mit diesem Kapitalismus, selbst nach dem Tod, immer noch dem Kapitalismus irgendwie verfallen ist. Das kann ich echt nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, wobei der Trend ja doch dahin geht, dass die Leute sagen, der teure Eichensarg, der muss es jetzt nicht mehr sein.
Ja.
Also die teuren Särge, die verkaufen sich, also explizit bei uns sowieso nicht, aber auch insgesamt weiß ich, dass da der Markt immer weiter zurückgeht.
Mhm.
Und das stimmt natürlich. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute sagen, warum da noch so ein Aufriss? Tschüss und weg und ins Wasser.
Ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass es ein erster Gedanke sein könnte.
Mhm.
Wenn man sagt, wir wollen das ernst nehmen, was da geschieht. Zum Beispiel, wir wollen nochmal uns, wir wollen irgendwie uns verabschieden können von der toten Person und wir wollen da wir wollen den Sarg anmalen und da mit Tee und Kaffee noch irgendwie einen schönen Nachmittag verbringen.
Mhm.
Oder auch im Garten den Sarg aufstellen. Oder wir gibt viele andere Möglichkeiten, das da zusammenzukommen und der Trauer gemeinsam oder alleine Ausdruck zu verleihen, dann geht das natürlich nicht mit diesem Tschüss und weg Billigpaket. So, ja. Deswegen ist dann so ein bisschen die Frage, was brauchen die Angehörigen oder was möchten die Angehörigen? Zugehörigen. Es liegt mir fern, denen teure Produkte aufzuquatschen, wo ich denke, das würde ich mir nicht kaufen. Aber ich lade zum Beispiel ein, explizit sich nochmal vom Körper zu verabschieden.
Ja, total. Mhm. Ja, so. Das macht auch Sinn, oder?
Das macht total Sinn. Und das bestätigen auch die allermeisten Leute, die das gemacht haben.
Ja. Mhm. Ja, wenn man dann so wirklich sieht, dass der andere wirklich nicht mehr lebt, ne?
Ja, also für manche ist es wichtig, da so eine Verwechslung oder sowas auszuschließen.
Oh ja.
Und für andere ist es einfach nochmal ein Moment der Begegnung, die vielleicht waren die Todesumstände so stressig, dass es da nicht ging, ja, so eine Verabschiedung vom Körper.
Ja.
Und vielleicht, oder vielleicht, also so stressig waren die Todesumstände, oder vielleicht war der Tod auch mit Schmerzen und Atemnot und Stress begleitet. Und dann ist es auch nochmal wichtig und schön zu gucken, ah ja, jetzt ist der tote Körper, jetzt ist die tote Person zur Ruhe gekommen. Ja.
Wie ist denn das jetzt mit Corona, in der Corona-Zeit, mit Abschied nehmen, mit Treffen? Das ist ja schon schwieriger geworden. Das ist sehr herausfordernd, oder, für die Trauer?
Ja, das ist es. Ja, ich bin auch oft nicht glücklich damit, dass es keinen Abschied von den Corona-Toten bei uns geben kann.
Ja. Also so gar nicht, ist es, wie ist das genau? Gar nicht mehr oder nur vereinzelt oder?
Ist es von Bundesland zu Bundesland anders geregelt? Und in Berlin ist es relativ schwierig, sagen wir es so.
Oh Mann.
Ja. Manchmal machen wir dann so Ersatzhandlungen des Abschieds, zum Beispiel, was ich oft mache, ist, dass ich sage, packt doch nochmal Geschenke für euren Toten zusammen. Oder schreibt ihm einen Brief und packt es in ein Päckchen mit allem, was wichtig und gut ist. Und dann kann man das noch in den Sarg oder auf den Sarg legen.
Ja, trotzdem, das ersetzt es irgendwie nicht. Das macht mich auch gerade jetzt, wo du das so erzählst und sagst, nochmal traurig, obwohl das mich überhaupt gar nicht betrifft, weil ich habe im Moment, also ich formuliere es mal so, der Tod ist im Moment nicht mein Thema. Weder für mich, das merke ich einfach, noch im nahen Umfeld. Ich habe das Gefühl, und da würde ich gerne mit dir auch ins Gespräch drüber gehen, dass man manchmal den Tod kommen sieht. Nicht immer natürlich, manchmal ist es sehr plötzlich und dann ist man überrascht. Aber neulich ist die Oma von einer Bekannten von mir gestorben und sie sagte, sie wusste schon im November, dass bald die Oma gehen wird. Und die Oma war aber gesund, also es war nichts los und es hat auch nichts mit Corona zu tun, aber sie wusste auf einmal, bald geht sie. Und als mein Opa gestorben ist, wusste ich es auch, bald wird er nicht mehr da sein. Und manchmal habe ich auch Bilder über meine Eltern oder so, wo ich dann wirklich schon so, nicht jetzt in naher Zukunft, aber ich sehe quasi die Zukunft, wie es sein wird. Also es ist total manchmal ein bisschen crazy, aber ich vertraue da meinen eigenen inneren Bildern. Was sagst du dazu? Also berichten das Verwandte von Sterbenden, dass sie das wussten oder?
Ja, also immer mal wieder sagen Leute, sie hatten eine Vorahnung, auch bei Toten, bei denen es überhaupt nicht absehbar war. Ja.
Echt?
Ja. Ja. Und auch immer mal wieder höre ich zum Beispiel diesen wirklich interessanten Gedanken, dass nahe Zugehörige, wenn der Tod dann kommt, dass die selber so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind an der Schwelle des Todes. Ja.
Ja.
Zumindest ist da mal kurz das Fenster offen. Das heißt nicht, dass sie dann mit rübergehen, ja, aber dass sie einfach so in nahen Kontakt mit dem Tod kommen.
Ja.
Und das mag sich auch schon ein paar Tage vorher ankündigen und natürlich wirkt es auch lange nach, ja.
Und was berichten die Menschen auch, dass sie manchmal Kontakt mit den Toten dann haben, dass sie sie irgendwie in bestimmten Situationen besuchen oder denen nochmal was sagen?
Das höre ich öfter mal, dass das Tote im Traum sich verabschieden. Oder auch neulich hat mir jemand gesagt, sie wartet so sehr darauf, dass der Tote nochmal im Traum kommt. Darauf freut sie sich, aber er kommt einfach gerade nicht. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, so ein Quatsch, nach dem Tod ist Schluss. Und für die ist dann das wahrscheinlich eher nicht der Fall, dass sich die Toten da nochmal so explizit verabschieden. Und das ist genauso gut oder schlecht, oder?
Genau. Ja, klar. Also ich glaube, beides ist wahr.
Ja, das glaube ich auch.
Genau, wenn man die Kanäle öffnet und ich weiß selber, dass es total möglich ist, wenn man sich dafür öffnet, dann bekommen wir auch Antworten. Und wenn man sich aber bewusst dafür entscheidet, alles zuzumachen und gar nichts wahrzunehmen, auch das ist dann wahr.
Ja, auf jeden Fall ist das wahr. Und ja, und offensichtlich dann auch der richtige Umgang für die Leute. Also glücklicherweise bin ich ja kein Pfarrer oder sowas, um den Leuten dann zu sagen, was dann am Ende wohl kommt, ja.
Ach du, hör bloß auf. Also das weiß man einfach nicht. Und mich haben Leute auch gefragt, und hast du Licht gesehen oder Engel? Und Weißt du, und das habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe gar nichts von all dem gesehen. Weder Licht noch Engel noch Gott noch irgendetwas in der Form. Das Einzige, was ich gehört habe, war meine kleine Schwester. Ich habe ihre Stimme gehört, wie sie gesagt hat, komm zurück, ich bin noch nicht, ich brauche dich noch hier. Und dann bin ich zurück in den Körper. Und das ist das Einzige, was ich wirklich berichten kann. Aber Licht und Pipapo, das weiß ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht bin ich nicht weit genug gekommen.
Na, offensichtlich solltest du ja noch mal zurück.
Ja, auf jeden Fall. Klar, ich bin noch nicht fertig gewesen.
Du hast gerade gesagt, der Tod ist jetzt in diesem Jahr irgendwie nicht das Thema für dich.
Genau.
Ja, würdest du auch sagen, der Tod, der hat so manchmal Saison und manchmal nicht, so im Leben?
Auf jeden Fall. Also nach meiner Erfahrung, ich hatte jetzt zweimal dreimal die Saison mit dem Tod, wo es wirklich so wie so eine Art Stimmung über mir schwebte, des Todes. Und das hört sich jetzt aber pathetischer und gefährlicher an, als ich es meine. Das ist nicht so, dass man dann rausgeht und dunkle Wolken und mein Gott, so gar nicht so gemeint, sondern es ist wie so eine Art sanfter Nebel, der um einen ist. Und du weißt, der Tod ist einfach gerade da, so präsent, wie so ein Gast, wie so ein Geist, wie ein Windhauch, ja?
Ist auch ein schönes Bild, dass der einfach manchmal neben einem geht oder so, ja.
Total. Und das hatte ich jetzt dreimal, einmal als Kind, einmal Mitte 20 und einmal Ende 20. Und ich habe alle Male, bevor ich, jetzt im Nachhinein weiß ich das, habe ich das immer wahrgenommen. Ich hatte immer so ein Gefühl von, etwas wird gleich passieren, etwas wird gleich passieren. Und es passierte dann auch immer. Und im Moment habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Also gar nicht. Also ich würde jetzt gar nicht jetzt so sagen, Corona ist keine Gefahr für mich. Doch, ist es. Aber es ist trotzdem gleichzeitig keine Gefahr, weil es für mich im Moment kein Thema ist. So, weißt du, und genau, deshalb bin ich so ein bisschen gerade sehr aufs Leben eingeschossen, weil ich gerade echt in die Lebendigkeit gehe und das macht mir total Freude.
Also das klingt jetzt, als ob du gerade so ein bisschen unverwundbar dich fühlst, aber so ist es ja eigentlich nicht, oder?
Nee, 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 so meine ich das überhaupt nicht. Aber ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Ich bin sehr verwundbar, aber weil ich diese Verwundbarkeit so zulasse, bin ich sicherer. Weil ich nichts abwehre, weißt du? Wenn ich jetzt sterben würde, wäre es ein bisschen blöd, aber
Das ist ja
es wäre ein bisschen blöd, weil ich bin
so.
einfach noch nicht fertig so
Ja.
mit meinem ganzen Ding. Aber ich habe meiner besten Freundin gesagt, bitte alle Ladies rote Lippen. Bitte. Und oder rotes Accessoire. Rote Socken, rote Schleife, rote Hosenträger. Ich liebe es einfach. Ja, das ist cool, das ist Leben. Und mehr, alles andere, hey, nehmt euch, was ihr wollt. Nehmt euch, was ihr wollt. Meine Schwester soll natürlich die teuersten Sachen bekommen, aber der Rest ist sowas von egal. Trefft euch, trinkt guten Kaffee, teilt die Sachen auf, kündigt die Wohnung. Bisschen schade, egal. Aber genau, und weil ich das um diese Gefahr weiß, diese Endlichkeit, stehe ich total gerade auf das Leben. Ja.
Das ist ja oft so ein Effekt, wenn man sich dem Tod zuwendet, dann ja, bekommt man das Leben geschenkt oder sowas, ja, also.
Genau, weißt du, das ist so, Und jetzt rede ich so viel, tut mir leid. Das ist ja eigentlich ist es ja deine Stunde. Das ist halt so, wenn man sich mit der Trauer, mit der Wut auseinandersetzt, dann nimmt sie ab. In dem Moment, wo ich alles zulasse, beruhigt sich alles. Und genauso ist es mit dem Tod. Wenn ich den Tod reinlasse ins Leben, kommt das Leben her. Und ich habe einfach so dieses Gefühl, der Moment, wir drücken immer so Sachen weg, gerade jetzt in der Pandemie. Nein, wir wollen das nicht haben. Nein, weg damit. Und die ganze Gefahr und weg, weg. Aber ich glaube, wenn man sich da rein entspannt, dann kommt so eine Kraft hoch, die man sonst so deckelt. Weil wenn wir die Traurigkeit und die Angst und die Wut und den Tod, was auch immer, ja, was uns nicht gefällt, deckeln und unterdrücken, unterdrücken wir auch das Leben. Und in dem Moment, wo wir alles zulassen, kommt die gesamte Lebendigkeit hoch. Und das ist das, was ich für mich durch den Tod gelernt habe.
Manchmal bei den Begleitungen, also nur noch mal, weil wir jetzt so positiv über den Tod reden, wenn jemand stirbt, ist kann auch einfach dir den Boden wegziehen, und es ist einfach nur Scheiße.
Ja.
Und manchmal erlebe ich auch bei Begleitung, dass die gar nicht so richtig ins Gefühl gehen können, weil es ist einfach gerade noch viel zu schlimm. Ja.
Ja, voll.
Dann ist es oft erstmal im ersten Gespräch so, also was müssen wir denn jetzt noch machen, und wie geht denn das jetzt weiter, und wann ist der Termin und so. Und dann, also ist meine Aufgabe, oder kann es sein, auch die irgendwie aus dieser Starre rauszubringen und zu sagen, was fühlt denn ihr eigentlich, oder wie geht's denn euch eigentlich? Und gleichzeitig, wenn die das gerade nicht aushalten können, dann muss ich da auch nicht reingehen, so, ja.
Ja, weil ich glaube, es ist aber auch total in Ordnung, wenn man erstmal einfach nur funktioniert. Und erstmal einfach nur, was ist zu tun, wann sind die Termine, was müssen wir hier noch an Sachen erledigt haben, was muss wirklich an Bürokratie erledigt werden. Und dann kommt die tiefste Traurigkeit. Weißt du, ich kann ja jetzt so reden, weil das 5 Jahre her ist, meine Angst ist beruhigt. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich war im Kloster 6 Wochen lang. Also, weißt du, ich habe viel dafür getan, um in diese Tiefe und dann wieder in die Höhe zu kommen. Es ist nicht einfach nur, huch, fast gestorben. Naja, egal. Hallo. Also, es war leider nicht so. Also, na, erstmal kommt die Tiefe, der Fall, der Aufprall und dann hoch. Ja, total. Hast du selber Angst vor dem Tod? Wie geht's dir damit?
Ja, ich habe Angst. Ja. Ja, also es gibt auch immer mal die Momente, wo ich denke, ach, gut, dass ich jetzt hier gerade nicht liege.
Oh, echt, ja?
Ja,
Mhm.
also bin aber vielleicht so ähnlich wie du, weil ich auch gerne lebe und so. Also, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd, würde ich auch so formulieren, ja. Genau.
Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, genau, deshalb, ja, lass uns einfach so richtig intensiv leben, solange wir
Ja.
jetzt noch können.
Ja, also ich glaube,
So.
meine eigene Endlichkeit, die habe ich immer sehr vor Augen, so.
Ja.
Ja, also. Dann einfach auch durch die vielen Geschichten, weil in meiner Realität stirbt ja ständig jemand, auch wenn ich die Leute vorher nicht gekannt habe. So weiß ich einfach, wie schnell das zu Ende gehen kann.
Total. Jetzt hab ich so irgendwie den Faden zum Tod verloren und zum Leben, weil ich gerade so in meinem Fühlen war von der Lebensfreude. Genau. Eine Frage habe ich noch zum Thema Patientenverfügung. Es gibt verschiedene Stimmen. Sollte man das notariell beglaubigt haben oder nicht?
Das weiß ich eigentlich gar nicht im Detail, muss ich sagen.
Okay.
Ich habe gehört, nein.
Okay. Ja, das habe ich auch gehört. Aber es gibt dann wieder Leute, die dann wieder viel Geld dafür zahlen, dass es eben doch so ist. Und nun weiß ich nicht. Und ich dachte, ich bekomme von dir eine Antwort, wie es denn nun ist.
Nee, bei diesen Entscheidungen, was im Krankenhaus passiert, bin ich eigentlich nie involviert, weil ich komme ja erst später ins Spiel oder wurde schon mal informiert oder sowas, aber bin
Ja,
nicht derjenige,
du bist,
der dann da sitzt und sagt, so, jetzt machen wir es so, ja.
Du bist der Mann für danach sozusagen.
Quasi, ja. Also
ja.
Ich weiß, dass man auch die immer mal wieder überarbeiten sollte, die Patientenverfügung. Und dass man die so deponieren sollte, dass auch Leute, die sich dann verantwortlich fühlen, die schnell finden. Ja.
Darum werde ich mich noch kümmern. Julian, das steht auf meiner To-Do-Liste nach der Steuererklärung fürs letzte Jahr, eine ordentliche Patientenverfügung zu machen und eine Bestattungs-, wie heißt das?
Ja,
Verfügung?
Bestattungsverfügung oder wie man es nennen möchte. Ja.
Genau. Weil das merke ich, so sehr ich das Leben halt genieße, man muss schon auch, man darf bereit sein, um einfach die Menschen, die sich kümmern werden oder auch müssen, um die zu entlasten, damit die einfach das alles abarbeiten und sich dann dem Leben wieder widmen können.
Also Bankvollmachten über den Tod hinaus ist was Sinnvolles, sonst kommen die unter Umständen nicht ans Geld. Testament ist gut, muss auch nicht notariell beglaubigt worden sein. Und gemeinsam reden. Was wäre denn jetzt und was wäre denn das Problem? So einfach mal so durchdenken, also organisatorisch. Ja, was?
Verrückt.
Und ich finde auch immer ganz gut, diese Unterlagen am besten mehreren Leuten zu verteilen oder mehreren Leuten zu sagen, eventuell ist nämlich die Wohnung zu, weil die polizeilich versiegelt ist. Und dann sind da zwar die Unterlagen drin, aber keiner kommt ran. So, deswegen ist das praktisch, das zu verteilen oder zu kopieren und an mehrere Leute zu verteilen. Manche machen auch so online vor so Nachlassverwaltung. Also man kann da irgendwie so online so Ordner anlegen. Darüber weiß ich eigentlich auch nicht viel. Ja.
Und oder auch die ganzen Social Media Accounts, das ist ja auch so eine Sache, ne? Was passiert damit eigentlich, wenn man wer informiert die Follower?
Ja, wichtige Frage, ja.
Tatsächlich, ich finde schon. Weil wenn man so eine Arbeit macht und mit Social Media viel hantiert, so wie du und ich ja, ganz ehrlich, wer informiert denn unsere Leute, dass wir gar nicht mehr twittern werden?
Ja, also wo sind die Passwörter, ne?
Genau, wo sind, ja, das, ich finde das persönlich echt sehr, sehr wichtig. Also, weil ich echt, also ich merke das für mich, ich habe total Respekt vor den Menschen, die mir folgen und meine Sachen lesen. Das nehme ich nicht als Selbstverständlichkeit hin und finde, sie gehören auf jeden Fall informiert, wenn es mich nicht mehr geben sollte. Einfach, dass sie Bescheid wissen. Da kommt nichts mehr.
Ja.
Ja.
Also manchmal übernehmen ja Zugehörige auch die Accounts und machen das aber irgendwie transparent, was man ja auf Facebook machen kann. Finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz gute Idee. Vielleicht ansonsten, wenn man jetzt nicht so berühmt ist im Internet wie du, dann mag man auch sagen, okay, der Account, der ist dann einfach, der liegt dann da einfach noch ein paar Jahre und irgendwann wird er dann abgeschaltet von Twitter oder irgendwie auch, wie auch immer. Das mag ja auch okay sein.
Ja,
Oder?
Ja, schon. Die Frage ist halt nur, ob es in ein paar Jahren nicht so viele Accounts gibt, dass es einfach so ein virtueller Müll ist, weißt du? Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür ist das Internet tatsächlich noch immer zu jung.
Das stimmt, ja. So ganz genau
Ja.
wissen wir ja noch gar nicht, was alles mit unseren Sachen passiert, ne?
Ja, genau. Was passiert denn mit den ganzen Daten? Ab wann werden Accounts gelöscht und werden sie gelöscht? Und ja, ich glaube, also tatsächlich, soweit wir uns auch fühlen, digital, das sind wir gar nicht.
Also
Also,
zumindest nicht in Bezug auf unser Ableben, ja.
genau.
Also was ich zum Beispiel immer mal wieder doch interessant finde, ist, dass es über manche Menschen, die ich bestatte, nichts im Internet zu finden gibt und über andere ganz viel. So.
Ja, also ja, nicht jeder ist ja so virtuell vertreten. So meinst du,
Genau.
ja, klar.
Ja.
Wird sich aber, glaube ich, in den nächsten Jahren auch ändern. Ich glaube, da werden wir noch digitaler werden. Eben gerade durch Corona jetzt befeuert, durch die Distanz, die wir physisch einhalten müssen. Müssen wir irgendwie ja anders Dinge hinbekommen. Und das wird dann, glaube ich, also die Digitalisierung wird dadurch noch mehr wachsen. Das glaube ich. Ja.
Ja.
Du, wir sprechen schon seit fast einer Stunde. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Möchtest du noch etwas den Menschen, die uns jetzt zuhören, etwas mitgeben, etwas mitteilen vielleicht.
Ich glaube, unser Punkt, sich im Vorfeld schon mal damit zu beschäftigen, ist deutlich geworden. Ansonsten habe ich jetzt, das ist tatsächlich meine Hauptagenda, immer das zu sagen.
Genau. Ja.
Nö. Also, man darf mir auch auf Twitter oder auch per Mail konkrete Fragen stellen. Ich beantworte auch die allermeisten zuverlässig und ja, und überlege, wie man auf einem kleinen Dorffriedhof irgendwo in NRW dieses Grab verlängern könnte, auch wenn das schon lange abgelaufen ist, etc. pp. Ja, genau. Also.
Hey, das ist aber echt cool, also dass du das machst und auf Twitter einfach der bekannteste Bestatter bist, glaube ich. Zumindest folge ich nur dir.
Naja, es gibt ja noch meine liebe Kollegin Sarah Benz,
Ja,
Sachgeschichten. Ja, die ist ja
der
auch
folge ich auch. Sachgeschichten folge ich
Bestatterin
auch.
und ist auch auf Twitter sehr präsent, ja.
Stimmt. Aber irgendwie warst du für mich präsenter und dann kommen Sachgeschichten. Aber ich folge euch beiden. Ich mag euch beide sehr gerne und lerne durch euch sehr gerne über den Tod, über die Trauer und über das Leben. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und ja, deine Motivation auch. Ich finde das richtig so pragmatisch, cool, entspannt. Und
Ach, das
ehrlich,
ist
ja.
manchmal auch nicht so entspannt, aber vielen Dank, ja.
Ja. Mach's
Ja, vielen
gut.
Dank für dein Interesse, ja, und für
Gerne.
das schöne Gespräch.